Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland hat neue Waffen für die Ukraine angekündigt. Neben modernster Luftabwehr will sich die Bundesregierung nun auch an der milliardenteuren Finanzierung von schwerem Gerät beteiligen. Dabei gehe es um Panzerhaubitzen aus slowakischer Produktion, teilte Verteidigungsministerin Lambrecht mit. Bei einem Besuch in Odessa hatte die Ministerin gestern die zügige Lieferung des Systems Iris-T zugesagt. Modernste Luftabwehr, über die nicht einmal die Bundeswehr verfügt.
Begegnung mit der alltäglichen Bedrohung in der Ukraine. Ob im Schützengraben vor Odessa oder nach Bombenalarm nachts im Schutzkeller. So nah war Verteidigungsministerin Lambrecht dem Krieg noch nie. Im Bericht aus Berlin zurück in Deutschland verspricht sie weitere Waffenlieferungen, auch gerade angesichts jüngster Erfolge der Ukraine bei der Rückeroberung von Gebieten.
Also wieder einmal hat die ukrainische Armee gezeigt, wie gut und vor allem wie mutig sie kämpfen kann. Ganz hervorragend Ausgangssituation. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen. Das ist ein toller Erfolg, aber das ist noch kein Wendepunkt. Es muss weiter unterstützt werden.
Neu zugesagt 16 Radpanzerhaubitzen vom Typ Susanna II, produziert in der Slowakei, gemeinsam finanziert von Deutschland, Norwegen und Dänemark, lieferbar aber erst im nächsten Jahr. Aus der Opposition kommt Kritik, weil Lambrecht und mit ihr der Kanzler bei ihrem Nein zu deutschen Kampfpanzern für die Ukraine bleiben.
Die Bundesregierung tut nicht das, was sie tun könnte, um hier nicht nur die Ukraine zu unterstützen, sondern damit auch einen Beitrag dazu zu leisten, diesen Krieg schneller zu beenden.
Auch die Koalitionspartner der SPD, Grüne wie FDP, fordern erneut, moderne deutsche Panzer zu liefern.
Ich weiß verlässlich auch aus amerikanischen Kreisen, dass sie überhaupt kein Problem hätten, wenn wir uns auch, was das Thema Panzer betrifft, engagieren würden und gegebenenfalls auch den ersten Schritt machen würden.
Die Verteidigungsministerin jedoch bleibt dabei, alles nur in Abstimmung mit den NATO-Partnern. Sie hält Lieferungen anderer Militärtechnik dagegen. Das Bild vor dem deutschen Flugabwehrkanonenpanzer Gepard kam da gelegen.
In Indonesien hat es eine der schwersten Katastrophen in der Fußballgeschichte gegeben. Bei einer Massenpanik nach einem Erstligaspiel sind mindestens 125 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 wurden verletzt. Präsident Widodo ordnete an, den Spielbetrieb auszusetzen und die Ursachen für das Unglück zu untersuchen.
Der Beginn der Katastrophe. Etwa 3000 frustrierte Fußballfans stürmen nach der Niederlage ihres Clubs den Platz. Sicherheitskräfte bringen Spieler in Sicherheit. Die Gewalt eskaliert. Als die Polizei Tränengas einsetzt, bricht Panik aus. Hunderte Menschen fliehen gleichzeitig zum Ausgang. Im Gedränge bekommen viele keine Luft mehr oder werden zu Tode getrampelt. Er hat die Massenpanik überlebt, leidet jedoch noch unter Atemnot und ist traumatisiert. Viele unserer Freunde haben ihr Leben verloren, weil die Beamten uns nicht wie Menschen behandelt haben. Wir sind sehr enttäuscht über ihr Verhalten. So viele Menschen haben deswegen ihr Leben verloren. Der Weltfußballverband FIFA untersagt in seinen Sicherheitsvorschriften den Einsatz von Reizgas und fordert eine Untersuchung des Unglücks. Unter anderem ist wohl das Stadion überfüllt gewesen. Ich bedauere diese Tragödie und hoffe, dass dies die letzte Fußballtragödie in unserem Land ist. Gewalt bei Fußballspielen ist ein großes Problem in Indonesien. Der Sportminister erwägt nun, keine Zuschauer mehr in die Stadien zu lassen.
Die Menschen in Bosnien und Herzegowina haben heute gewählt. Mit Spannung wird erwartet, wie die nationalistischen Parteien diesmal abgeschnitten haben. Die Auszählung läuft. Mit Ergebnissen wird nicht vor Mitternacht gerechnet. Anfang der 90er Jahre tobte in dem Balkanland ein Bürgerkrieg. Der Staat in seiner jetzigen Form ging aus dem Friedensabkommen von Dayton 1995 hervor. Die Bevölkerung besteht zu etwa 50% aus Bosniaken, 31% sind Serben und 15% Kroaten. Auch Jahrzehnte nach Ende des Krieges gibt es große Spannungen zwischen den Gruppen.
Die Wahlen sind durchaus eine Herausforderung. Fast 130 Parteien oder Bündnisse treten an. Mehr als 7200 Kandidaten für Landes- und Regionalparlamente. Das politische System ist kompliziert. Ein Beispiel, das dreiköpfige Staatspräsidium, das heute auch gewählt wird. Dort muss ein Bosniake, ein Kroate und ein Serbe vertreten sein. Nationalismus verhindert, dass das Land vorankommt. Die russlandfreundlichen Serben drohen sogar mit Abspaltung. Aus Sorge vor Destabilisierung und wegen des Ukraine-Krieges wurde die EUFOR-Mission verstärkt. Nach 10 Jahren Abwesenheit ist die Bundeswehr wieder im Land. Im Süden betreibt sie ein Verbindungsbüro. Der Auftrag, Präsenz zeigen.
Wir suchen das Gespräch und auf diese Art und Weise möchten wir den Menschen vermitteln, dass wir hier zu Stabilität und Sicherheit beitragen.
Der deutsche Christian Schmidt vertritt die UN als hoher Repräsentant der Staatengemeinschaft. Er will das Land reif für EU-Beitrittsverhandlungen machen. Doch inzwischen sieht er das Risiko des Zerfalls.
Deswegen muss man alle die Kräfte, die das nicht wollen, und viele Leute sind hier vernünftig, auch im politischen Bereich, die muss man stärken. Und das ist die Aufgabe, die ich mir momentan gesetzt habe.
Auch wenn es sich viele wünschen, von den Wahlen erwartet kaum jemand große Veränderungen. Vor allem junge Menschen verlassen deswegen das Land, sehr viele Richtung Deutschland.
Auch in Bulgarien wurde ein neues Parlament gewählt, zum 4. Mal innerhalb von 18 Monaten. Die Wahllokale in dem EU-Mitgliedsland schlossen vor gut einer Stunde. Erste Nachwahlbefragungen sehen den langjährigen Regierungschef Borisov als Wahlsieger, der um gute Beziehungen zu Russland bemüht ist. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden. Die Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Petkov lehnt eine Koalition mit Borisov ab. Petkov war im Juni durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Im EU-Mitglied Lettland wurde schon gestern gewählt. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt die Partei von Regierungschef Karinš mit knapp 19% vorne. Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden, weil seine bisherigen Koalitionspartner verloren. Von den Parteien, die die russischstämmige Minderheit im Land vertreten, konnte keine einen Sitz im neuen Parlament erringen. In Brasilien hat nach einem hitzigen Wahlkampf die Abstimmung über den künftigen Präsidenten begonnen. Die aussichtsreichsten Kandidaten sind der linksgerichtete Ex-Staatschef Lula da Silva und der rechtsextreme Amtsinhaber Bolsonaro. In letzten Umfragen lag Lula so weit vorn, dass er möglicherweise mit absoluter Mehrheit gewählt wird. Sollte keiner 50% der Stimmen erreichen, würde die Entscheidung in einer Stichwahl in 4 Wochen fallen.
Schlangen bei der Abstimmung zur Präsidentschaftswahl in Brasilien. Dort stehen sich das linke und das rechte politische Lager unversöhnlich gegenüber. Bolsonaro stürzt uns ins Elend. Er zerstört die Wirtschaft, das Sozialsystem und die Umwelt. Der linke Lula würde unser Volk zerstören. Er ist ja ein Freund von linken Diktaturen wie Venezuela. Lula da Silva, Brasiliens Ex-Präsident, liegt in Umfragen klar in Führung. Er verspricht einen Kampf gegen die Armut. Amtsinhaber Jair Bolsonaro will eine Wahlniederlage nicht ohne weiteres akzeptieren und stellt das elektronische Wahlsystem in Frage. Dass während der Corona-Pandemie so viele Menschen in Brasilien starben, lasten viele auch Bolsonaros Missmanagement an. Dazu kommt, dass immer mehr Regenwald im Amazonas zerstört wird, auch durch illegale Goldgräber. Rückhalt genießt Bolsonaro unter anderem beim mächtigen Agrarsektor, der Soja für die Tierhaltung auch nach Deutschland exportiert. Bolsonaro hat mehr als 1000 Pestizide neu zugelassen. Im Kampf gegen Drogengangs lässt Bolsonaro hart durchgreifen, was einige Brasilianer befürworten. Andere kritisieren die hohe Zahl ziviler Opfer. Experten schließen nicht aus, dass es nach der Abstimmung zu Gewalt kommen könnte.
Bolsonaros Anhänger haben schon Proteste angekündigt, sollte Lula die Wahl gewinnen. Der allerdings wäre ein Wahlsieger, den ein Drittel der Brasilianer wegen früherer Korruptionsskandale rundweg ablehnt.
Kaum 4 Wochen im Amt hat die neue britische Premierministerin Truss mit erheblichen innenpolitischen Widerständen zu kämpfen. Ihre Haushalts- und Steuersenkungspläne stoßen auf große Kritik nicht nur bei der Opposition. Experten befürchten nämlich eine hohe Neuverschuldung. Das britische Pfund verlor massiv an Wert. Nun sind selbst die eigenen Tories verärgert und wollen Truss auf dem Parteitag zur Rede stellen.
Statt Krönungsmesse dürfte ihr Parteitag für Liz Truss eine Fahrt ins Ungewisse werden. Noch nie war eine britische Premierministerin so früh so unpopulär wie sie. Ihre Steuerpläne, die vor allem die oberen 5% der Bevölkerung entlasten sollen, brachten in Birmingham einige tausend Briten auf die Straße. Sie wissen nicht, was sie tun. Erst kürzen sie die Steuern für die Reichen und dann die sozialen Leistungen für uns. Und auch drinnen im Messezentrum blieb die Stimmung zum Auftakt gedämpft. Sie hat viel Arbeit vor sich, um die Partei wieder hinter sich zu einen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie besonders klug oder besonders dumm ist. Kritik von allen Seiten. Truss selbst aber zeigte sich davon heute weiter völlig unbeeindruckt. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass man Reichtum umverteilen sollte. Stattdessen brauchen wir ein Steuersystem, das Investment bringt. Truss sei beratungsresistent, sagen selbst einflussreiche Abgeordnete ihrer eigenen Partei und übten bereits heute Morgen offen Kritik. Das schiere Risiko, so viel Geld für Steuerkürzungen zu leihen, das ist nicht konservativ. Eine Kampfansage aus der eigenen Partei, der sich in den nächsten Tagen weitere Abgeordnete anschließen dürften.
Mit ihren Steuerplänen hat Liz Truss bereits jetzt ein gewaltiges Chaos angerichtet. Letzten Umfragen zufolge liegt seit dieser Woche auch erstmalig die Labour-Partei wieder klar vor den Tories. Und hält Truss weiterhin stur an ihrem Kurs fest, droht zudem ein handfester Finanzcrash in diesem Herbst.
Bei den Massenprotesten im Iran sind in den vergangenen Wochen offenbar bislang mehr als 130 Menschen getötet worden. Das berichtet die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights. Doch viele Menschen lassen sich nicht mehr einschüchtern und fordern weiter mehr Rechte für Frauen und Gleichberechtigung. So auch heute bei einer Demonstration an der Universität in Isfahan, die von der Polizei mit Tränengas aufgelöst wurde. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg einen Auswärtssieg gelandet. Die Schwaben gewannen bei Schalke mit 3:2. Zuvor hatten sich Hertha BSC und Hoffenheim 1:1 getrennt.
40.000 Zuschauer im Olympiastadion erleben eine intensive Partie. Die Gäste aus Hoffenheim in den dunklen Trikots sind zunächst das stärkere Team. Erst Kabak, dann Kramaric. André Kramaric heute in seinem 200. Bundesligaspiel. Erzielt die verdiente Führung nach 25 Minuten für die Gäste. Hertha antwortet 12 Minuten später. Ejuke, Pass auf Luke Bakio, der fackelt nicht lange und erzielt noch vor der Pause den Ausgleich. Ein wichtiger Treffer, die Hauptstädter warten auf den ersten Heimsieg der Saison. Zweite Halbzeit. Hertha mit erhöhtem Risiko, Ejuke abgeblockt, Šunjić abgeblockt und Luke Bakio. Offener Schlagabtausch, hoher Unterhaltungswert. Auch Hoffenheim sucht die Entscheidung, Stiller auf Baumgartner. Der verpasst den Siegtreffer für die TSG, weitere Tore fallen nicht. Berlin und Hoffenheim trennen sich gerecht mit 1:1 unentschieden.
Die Tabelle nach dem 8. Spieltag. Union Berlin bleibt an der Spitze, Freiburg punktgleich auf Rang 2. Dann München, Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt auf den weiteren internationalen Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Augsburg, Hertha BSC auf Rang 14 vor Schalke. In der Abstiegszone Stuttgart, Leverkusen und Schlusslicht Bochum. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 3. Oktober.
Ein Ableger des Islandtiefs sorgt im Süden noch für ergiebige Regenfälle. Am Alpenrand bestehen weiterhin Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes. Auch Gewitter sind dort noch dabei. Sonst ist es heute Nacht von einzelnen Schauern im Norden und Osten abgesehen trocken und regional klart es auf. Vor allem in der Südwesthälfte bildet sich Nebel. Morgen gibt's teils Wolken, teils längere Zeit Sonnenschein. Im Norden und Osten auch einzelne Schauer, dazu windig. An der See und am Hochrhein heute Nacht über 10 Grad, sonst verbreitet einstellige Werte. Im östlichen Bergland morgen knapp über 10, im Westen mancherorts nahe der 20-Grad-Marke. Am Dienstag vor allem in der Südhälfte zunächst Nebel, im Nordosten dichtere Wolken, sonst recht freundlich. In den folgenden Tagen nach Nebelauflösung oft goldenes Oktoberwetter, im Norden ist es allerdings windig.
Um 22.45 Uhr melden wir uns mit den Tagesthemen. Vor dem Tag der deutschen Einheit fragt Ingo Zamperoni den Ostbeauftragten der Bundesregierung, warum die Unzufriedenheit im Osten derzeit so groß ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.